Heute bin ich so nach dem Motto, ich mache, was ich kann, der Rest macht der Herrgott. Und vorher ist es so ein bisschen, ich gehöre zur Elite vom Herrgott, und wenn er mich nicht hat, käme es gar nicht gut.
Ja, genau.
Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Er ist ein Wilde, lange gelockte Haare und die mag den Haargummi lange nicht immer zusammenheben. Vor allem, wenn er seine Konzerte spielt mit Gitarre und so viel Leidenschaft. Der Danu Wiesler, Musiker, Lebenskünstler, um die 60 und noch voller Energie. Also ich musste schauen, dass ich mitheben bei diesem Gespräch. Und gleich hat er geruhigt, den Danu Wiesler. Der Vater von 3 erwachsenen Söhnen hat vieles erreicht, aber auch vieles ist zerbrochen in seinem Leben. Ein mega spannender Typ. Und wo fängt man bei ihm an? Wo hört man auf? Oder kennt ihr jemanden, der als Mechaniker an die Jazzschule geht, nachher Theologie studiert, als Jugendarbeiter in Spanien lebt oder Bücher schreibt, Jäger ist, Hobbyhistoriker oder als Erster mit dem Alphorn auf dem Matterhorn oben steht? Eben, sag ich ja. Herzlich willkommen, Danu. So schön, dass du da bist. Ich freue mich. Cool. Eben, Danu, deine Vita, also die ist wirklich spannend, also die ist voll. Und was mir jetzt gerade hängen geblieben ist, also wirklich, als ich das gelesen habe, das mit dem Alphorn auf dem Matterhorn. Mega etwas Verrücktes. Wie bist du dort raufgekommen? Ich meine, das Alphorn ist ja riesig.
Ja, gut, das Alphorn kann man natürlich auseinandernehmen.
Ach so, das habe ich einfach nicht mehr gewusst. Okay.
Ja, aber nicht, es sind 3 Stück an vielleicht 1,5 Meter, ist schon gross, hängen auf dem Rucksack.
Und schwer, genau. Wahrscheinlich, oder?
Nein, schwer ist es nicht unbedingt. Ich habe es zwar nicht gewogen, aber das Problem ist eigentlich, dass es gross ist, ja. Ja. Genau, und dann, wenn es windet, auf den Bergen windet es halt. Und dort ist es so, dass es einem dann fast aber mitschreist, wenn ein Windzug kommt. Aber ist eigentlich, ist gut gegangen. Und die Idee ist eigentlich so gesehen, dass, in dieser Zeit, wo ich habe gemerkt, ich werde eigentlich musikalisch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr ein bisschen in die Szene setzen. Und dann bin ich schon in einem Alter gesehen, wo ich sagen musste, ja, ich bin jetzt nicht mehr in diesem Teenager-Alter, dass ich irgendwo der Star werden kann für die Teenies, sondern ich bin jetzt schon ein bisschen älter. Und ich will mir auch nicht so ein künstliches Image überstülpen, sondern ich will eigentlich das machen, was ich am liebsten mache. Dann habe ich gemerkt, ich laufe gerne, ich klettere gerne, ich tue gerne Bergsteigen, ich mache gerne Musik. Wenn ich das kombiniere, dann bin ich eigentlich genau das, was ich bin. Aber dann bin ich außergewöhnlich, offenbar, habe ich dann gemerkt. Mhm. Dann hat Leute gesagt, wie kommst du auf so eine komische Idee? Und wir sagen, nein, das mache ich ja sowieso. Ich spiele Alphorn, ich gehe auf Berge, jetzt mache ich einfach beides miteinander. Und so ist es gekommen.
Und dann spielst du, also hast du auf dem Matterhorn oben gespielt?
Ich habe gespielt, ich habe auf dem Eiger gespielt, ich habe auf dem Mönch gespielt, ich habe auf vielen Bergen gespielt, das ist etwas wirklich Schönes. Oft bin ich auch im Alleingang hoch, jetzt Matterhorn nicht. Aber es ist natürlich wunderbar, wenn du so einen Berg besteigst, morgen früh, nachher die Sonne aufgeht, vielleicht um 5 Uhr langsam hinter dem Silberstreifen von den Gipfeln, die man da in der Ferne sieht, dann, dass die Röte kommt und dann das Alphorn für ihn spielen, ist natürlich super.
Das glaube ich, ich habe ein Video gesehen vom Mönch, wo du auf dem Mönch oben bist. Es war gewaltig, nur schon das Video zu sehen. Also du hast so ein bisschen, das ist ein Reiz für dich, oder? So ein bisschen gespunnige Sachen auch machen. Oder ist es einfach nicht so, dass 0815
es ist, der Reiz ist, Grenzen auszutesten. Ich tue mich gerne mit Themen befassen, so ein bisschen tiefer, oder? Ein Thema war mal Erfolg. Was ist Erfolg? Und Erfolg habe ich für mich definiert. Erfolg ist, wenn du dein Potenzial ausschöpfen tust. Sagen wir jetzt, ich werde ein Beispiel machen. Wenn jetzt eine kleine, lokale Eishockey-Mannschaft, sagen wir mal, SC Heimisbach gegen Spartak Moskau. Und jetzt gewinnt Moskau 4-2 gegen Heimisbach, ist das kein Erfolg. Mhm. Weil dann hat Moskau ganz sicher ihr Potenzial nicht ausgeschöpft und die anderen sind wahrscheinlich über sich rausgewachsen. Sie haben den Erfolg. Also, Erfolg misst sich nicht immer an Zahlen, sondern an dem, was du hast können erreichen mit, also wie du dein Potenzial hast ausgelebt, oder? Und dann habe ich bei so Sachen, wenn so eine Idee kam, habe ich gedacht, am Anfang, oh, kannst du ja nicht machen, spinnst du ja. Und die zweite Frage, wieso eigentlich? Wieso kann ich das nicht machen? Ich kann das. Und das war eigentlich der Punkt gewesen. So etwas machen, wo mich herausfordert, und ja, leistungsmässig, aber einfach auch das Erlebnis, es bringt einem weiter. Ich habe grundsätzlich viel gelernt beim Klettern, beim Bergsteigen, eigentlich über das Leben sowieso. Und das sind wie Lebensschulen.
Aber auch so ein bisschen über deine Grenzen gehen, oder? Mhm. So ein bisschen auch austesten, was mag es leiden.
Richtig.
So sich herausfordern.
Wo sind Grenzen? Können einschätzen, wie weit darf ich gehen? Das ist dann das andere. Man muss ja auf den Bergen, der Respekt, der gehört dazu. Man darf nicht sagen, es ist kein Problem. Mhm. Man spielt, für gewisse Leute würde sagen, der spielt mit dem Leben, das stimmt nicht. Wenn man sich gut vorbereitet und seine ja, Möglichkeiten kennt, kann man sich gut vorbereiten und auch einschätzen. Man muss auch können, natürlich einen Rückzieher machen, wenn es vom Wetter her nicht passt. Diese Sachen muss man richtig einschätzen und das auch nicht, von mir aus gesehen, auch nicht ein Spielen mit dem Tod, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich das Bewusstsein, dass das Leben wird enden, jetzt, wenn du einen Fehler machst, das ist natürlich da. Aber das Bewusstsein ist ein gutes Bewusstsein, weil das müsste mir sowieso mehr haben. Das kann, jetzt, als ich hierher gefahren bin, hätte das ja auch passieren können. Mhm. Aber da hatte ich das Bewusstsein nicht gehabt. Ich habe gesagt, ich fahre jetzt auf Pfäffiken. Ich habe nicht überlegt, was ist, wenn ich einen Unfall mache. Also, oder? Das Bewusstsein hat man meistens nicht. Aber es ist gar nicht schlecht, wenn man es eben hat. Und auf den Bergen hat man es.
Mhm. Wie so ein bisschen der Respekt und die Natur, die du wahrscheinlich, wo ich mir kann vorstellen, dass du die auch liebst, oder? So vom Typ her.
Ja, ich habe, Natur ist für mich etwas, ich würde sogar sagen, ich weiss, dass du das Thema Glauben noch ein bisschen ansprechen willst. Und für mich hat das einen grossen Zusammenhang. Ich habe in den Fragen, die in meinem Leben sind, angestanden. Ich habe auch nicht nur schöne Sachen erlebt in meiner Vergangenheit. Und in dem Sinne ist oft die Frage aufgetaucht, wer ist Gott oder gibt es einen Gott? Wie ist er? Und ich habe als Jung manchmal einfach zum Beispiel eine Blume angeschaut. Oder ein Zweigli von einer Tanne. Und dann habe ich müssen sagen, jemand, der so etwas machen kann, kann nicht schlecht sein. Irgendwo für mich die Natur immer ein bisschen Bedeutung. Ich bin auch gerne natürlich draußen in der Natur, aber es hat für mich auch einen Hinweis auf, es ist für mich eine Schöpfung, es ist für mich nicht ein Zufall. Und es hat für mich auch einen Hinweis auf den Schöpfer, auf das Wesen vom Schöpfer. Ich bin gerne in der Natur, ich lehre auch viel über die Natur, auch gerade für, im Zusammenhang mit der Jagd, Zusammenhänge von der Natur. Vogelstimmen zum Beispiel, höchst interessant, wenn man halt anfängt, ein bisschen Vögel verstehen. Mhm. Wenn man plötzlich weiss, jetzt redet das Blaumeisli mit der Kohlmeise.
Sicher, das gibt's. Ja, das gibt's. Das hilft dann auch in der Jagd.
Das hilft natürlich in der Jagd. Weil die Vögel, also das einfachste Beispiel wäre jetzt zum Beispiel der Eichelherr, der Herrengäger. Dem sagen wir auch der Marktwart. Das ist der immer Alarm schlägt, wenn jemand kommt. Die sind gerne ein bisschen Waldränder innerhalb, so innen, so, ja, halten sich die auf. Und das fällt mir auf, wenn ich morgen gehe joggen. Und dann hörst du irgendwann, wir sagen dann Herrengäger. Dann siehst du ganz sicher keine Rehe mehr.
Ach,
dann, das ist wie ein Alarmsignal für die ganze Tierwelt. Und so gibt es noch andere, jeder Vogel hat seine Gesänge und seine Rufe. Und wenn man die langsam anfangen zu verstehen, eine Amsel zum Beispiel, wenn das Weibli ein Brüte ist, und das Männli ist irgendwo am Wachschieben, hockt irgendwo auf dem Ast, beobachtet die ganze Szene, und dann kommt eine Katze, nähert sich, dann merkst du richtig, wie der Ruf von der Amsel, je näher dass die Katze kommt, sich fängt an zu verändern. Also die reden wirklich miteinander und die kommunizieren. Und das ist klar, wenn man das ein bisschen versteht, du kannst im Wald und dann plötzlich merkst du, etwas ist da nicht gut. Und dann kommt der Fuchs.
Du hast ja vorher gesagt, ich dürfte mal Mikro auf die Jagd, das würde mich wirklich wundern. Das ist ja ein Thema für sich.
Es ist wirklich ein mega spannendes Thema.
Also würde mich wirklich wundern, weißt du, was würdest du jetzt sagen? So ein 0815-Leben. So morgen arbeiten, Mittag zu Mittag, so geregelt und am Abend heim, Füße aufs Sofa und einfach so jeden Tag ein bisschen gleich. Wäre das auch etwas für dich gewesen?
Also ich glaube, meine Tage sind auch recht strukturiert, muss ich sagen. Oder? Wenn ich so rede, haben die Leute noch schnell mal das Gefühl, der bläuschelt ein bisschen im Zeug um. Aber ich bin ein Frühaufsteher, also ich gehe viel, jetzt wenn ich am Schreiben bin, gehe ich oft um 4 Uhr auf am Morgen. Sicher. Oder um 5 Uhr oder 6 Uhr ist eigentlich das Späteste. Ich gehe früh auf, mache jeden Tag eine Stunde Sport am Morgen, joggen, oder sonst irgendetwas. Ich lese relativ viel. Ich schaue bei der Ernährung so auf gewisse Punkte, die mir wichtig sind. Also, so gesehen ist eigentlich mein Tag sehr, sehr strukturiert. Ich bin einfach recht frei in dem, was ich mache und wie ich es mache.
Mhm.
Oder das wenn das ich es mache.
Ja, das ist auch eine Freiheit, also, oder? Aber eben, wenn man Lebenskünstler gehört, oder dich so ein bisschen wahrnimmt, würde man vielleicht so ein bisschen eben denken, eben drauf losleben, einfach so, was passiert im Tag, das ist überhaupt nicht so.
Nein, es ist nicht so. Ich schreibe ja momentan ein Buch über Göllen. Und das sind Themen der zum Teil, die jetzt für mich nicht so gerade von höchstem Interesse sind, teilweise, oder? Und dann muss ich mich oft mit Themen befassen, nur zum Wissen, wie ich über das muss schreiben muss. Und nachher ist das für mich auch ein Kampf, dass man den Stil irgendwie findet. Ich weiss nicht, ob das mir der Abend gelingt, aber den Stil findet, der jetzt dem entspricht. Und da lese ich manchmal nur Bücher extra für mich irgendwo mit einem Stil vertraut zu machen, nicht einmal, weil es mich interessiert. Oder lese Hörbücher, genau aus diesen Gründen. Und das ist sehr zeitaufwendig. Mhm. Also ich denke manchmal, es hat auch so Schöne gehabt früher, als ich in Mechstifte war und dann am Freitag am Abend aus der Bude rausgehen konnte und dann war einfach Ruhe gewesen,
ja,
bis am Montag
genau, Morgen. Ja genau,
es ist beides. Es ist eine künstlerische Tätigkeit, wirklich mit Disziplin zu tun und auch mit Leiden ein bisschen, bis irgendetwas so in dieser Form ist, dass man sagen kann, jetzt ist es gut. Es ist wie ein Bildhauer, der irgendwo eine Skulptur raushackt. Es ist mit Schweiß, mit Scheitern. Das klingt einem nicht. Manchmal fängt man mit einem Stück und dann wird es einfach nicht. Oder, ja, das ist halt nichts gesehen. Und all das gehört auch dazu.
Mhm. Ich fände es spannend, noch ein bisschen in deine Kindheit zu gehen. Ich meine, dass du krampfen kannst, das hast du definitiv gelernt daheim. Du hast auf dem Bauernhof bist du aufgewachsen und hast dort mega viel mitschaffen, gell? Was würdest du sagen, wie war deine Kindheit gewesen?
Ich finde, es war eine schöne Kindheit gewesen. Vieles, was man im Rückblick als schön empfindet, hat man natürlich dann nicht schön empfunden. Wenn man zum Beispiel müssen helfen heuen, während andere in Body sind, dann hat man das nicht schön empfunden. Aber im Nachhinein bin ich natürlich sehr dankbar für den Umgang, den man damals hatte in der Landwirtschaft mit der Natur. Mein Vater hat auch gerne noch Ross gehabt. Wir haben auch sehr viel noch mit der Ross gemacht. Wenn ich manchmal von dem erzähle, meinen die Leute, ich sei irgendwo in einem anderen Jahrhundert, ich sei irgendwo zur Zeit von Gotthelf unterwegs gewesen.
Du siehst noch so jung aus.
Stimmt natürlich nicht, oder? Aber ja, man hat wirklich auf eine Art geboren, wo man nicht mehr vergleichen kann mit heute. Aber es war streng gewesen, aber es hat auch viel Schönes gehabt. Ich schaue das als ein grosses Geschenk an, das Privileg, dass ich das so erleben konnte. Ja.
Und gleich, also du hast mir so einen Lebenslauf geschickt im Voraus und dann habe ich gelesen und das hat mich mega, das habe ich krass gefunden. Also es stand der Unfall meines Vaters 1972, Haus verbrennt 1973 und Bruder stirbt an Leukämie 1976. Hey, so viele tragische Sachen, so eng aufeinander. Das war mega heftige Zeit gewesen, oder? Das ist ja auch schlimm.
Ja, das ist schon eine happige Zeit gewesen, denn, ich weiss auch nicht, ich habe vieles auch sehr präsent. Mhm. Also, viele Bilder, von denen sind total, das kann ich anprüfen und kann sie erzählen, die Abläufe, wie es ist gesehen. Ja, natürlich ist das schlimm gesehen, aber irgendwo, ich weiss auch nicht, als Kind, es ist noch interessant, wie man das als Kind erlebt. Als Kind hatte ich das Gefühl, man nimmt das einfach an. Mhm. Also, so ist es, glaube ich, für mich gesehen. Man nimmt das einfach an, es ist jetzt einfach so. Aber es ist natürlich schon, eben die Frage auftaucht, warum wir? Und warum schon wieder mehr? Mhm. Und was hat es mit Gott zu tun? Was ja. Will, oder? Es kann natürlich schon auch ein bisschen Interpretationen hervorrufen, die jetzt, sagen wir jetzt mal, das christliche Weltbild nicht im allerschönsten Farben dargestellt wird.
Ja, ja, klar. Also gerade bei so Todesfällen, eben, wenn der Bruder stirbt. Oder was heisst, der Vater hat einen Unfall gehabt? Was hat das
gesagt? Holzerunfall, oder? Arm ist gelähmt gewesen. Und das ist für ihn natürlich, der hat das Leben lang den Arm gelähmt gehabt. Und das hat für uns geheiss, als Kind. Auf dem Hof, du, wir hätten einfach mehr müssen, wir hätten einfach müssen helfen, oder? Das hätten wir sowieso müssen, aber,
nachher viel
das ist
mehr,
einfach
oder?
Normal gewesen, oder? Ja. Ich habe eigentlich, glaube, die ganze Kindheit, bis ich in die Stifte, ich bin eigentlich jeden Abend meine Kühe gemolken, oder? Wir hatten etwa 20 Kühe gehabt, die Hälfte hat den Brüder gemolken und die andere Hälfte eh. Und ich habe ja auch Hühner nicht gerne gemolken. Also, ich habe gerne, Bauern finde ich noch schön, aber, ich glaube, dann mit den Kühen, ich würde jetzt können sagen, wenn einer kann sagen, ich habe Mühe mit den Kühen, dann bin ich eh.
Also, Bauer hast du nie wollen werden.
Nein, ich wäre überhaupt kein Bauer. Ja. Nein, ich bin gerne in der Natur. Ich wäre Ackerbauer, wäre ich auch nicht der Schlechte. Ja. Aber, glaube mit den Kühen. Nein, mit den Kühen nicht. Vielleicht etwa noch ein bisschen Ross, meinetwegen.
Aber weißt du, jeden Abend das überwunden, oder? Wo dich so. Ja, man kann sagen,
überwunden ist gut. Hast man hat einfach Case ab, ist da, fertig.
Ist nicht so viel auf Gefühl gegangen, oder? Nee, ob du Lust hast oder nicht. Das ist wahrscheinlich ein bisschen anders wie heute. Und was heute dich ja mega prägt, ist die Musik. Also das ist ein grosser Teil in deinem Leben. Du bist Musiker. Wann ist das so ein bisschen in dein Leben gekommen? Wann hast du gemerkt, hey, das, oder ist das dir vorgelebt worden?
Also ich habe gemerkt, in unserer Familie hat es viel musikalische Leute gegeben. Und jetzt bin ich ja auch historisch ein bisschen am Forschen über ein Instrument, das ins Mittelalter zurückgeht, aber im 19. Jahrhundert im Toggenburg und im Emmental in der Schweiz wie eine Hochblüte hatte, das ist die Hauszither. Und jetzt, als ich über das forsche, habe ich gemerkt, dass ich einen Vorfahren hatte, das ist ein Onkel, wo hat Hauszither hergestellt und auch selber gespielt. Und so von dort her kann man eigentlich begegnet man viele Leute. Und mein Vater hat natürlich sehr gut Handorgel gespielt, aber hat dann nicht mehr können. Ja. Aber ich weiss von Leuten, die ihn haben gehört haben, gesehen, dass sie ein sehr guter Musiker war. Ich bin einfach das Bewusstsein für Künstler, Musiker da sein, ist nicht da gewesen bei mir. In dieser Welt, wo ich aufgewachsen bin, ist das nicht eine Option gewesen. Wir hatten einen Beruf gehabt, etwas geschaffen. Und Musik war immer ein Hobby gewesen. Und jetzt einfach solche gegeben, die besser waren als andere. Und ich bin eher ein bisschen bei denen gewesen, die besser waren. Ich habe so Erinnerungen, Wo ich als Kind habe gemerkt, wie auch ältere Kinder und mich um etwas haben gespielt. Und dann habe ich gesagt, das stimmt nicht, das müsste ich anders machen. Ich glaube, aber das ist mir dann nicht, bewusst vor, aber das Talent ist wirklich, geht, ja, das merke ich, das geht wirklich zurück.
Ein musikalisches Gehör, oder?
Gehör, oder? Die Sachen zu hören. Und dann habe ich die Trompete gelernt. Habe ich eigentlich auch nicht gerne gespielt, Trompete, weil dann hat man die Dorfmusiker, die haben einfach da ihre Sachen gespielt, aber Miles Davis und solche habe ich natürlich erst später gelernt kennen. Darum hat mich das nicht so fasziniert. Aber dann habe ich mit dem ersten Steve Stallone eine Gitarre gekauft und nachher ist natürlich alles zur Decke.
Sicher, was heisst das? Was ist denn nachher? Was hast du gehört? Oder wie ist das nachher weitergegangen?
Ja, ich habe einfach gemerkt, dass mir das Ring geht. Ja. Oder ich habe einfach das Zeug können spielen. Und dann hat man nicht können, wie heute auf YouTube Sachen schauen. Man hat alles sich müssen erkämpfen. Was spielen die da? Und wie spielen die das? Wie haben sie die Finger? Wie ist die Gitarre gestimmt? All das Zeug hat man wie müssen rausfinden. Und ich weiss noch, wo ich mal in einem Büchli, ein Musikbüchli, irgendwo dort war die Pentatonik-Kleider drin, die man viel im Blues spielt. Als ich das gesehen habe, das war eine Offenbarung. Das sind ja nur 5 Töne. Aber die 5 Töne haben mein Leben komplett auf den Ring gestellt. Das ist wirklich so. Und dann konnte ich einfach auch Bands machen und so. Also ich bin ja nicht jetzt ein Star geworden, natürlich nicht. Aber ich habe wirklich schöne Sachen können komponieren und ja, ich denke, schon cooles Zeug erlebt mit der
Also
Musik.
Ist das wie ein Ventil für dich? Weißt du, gerade auch so Sachen, die du erlebt hast, hast du das auch können brauchen, um wie auch verarbeiten? Oder ist das jetzt zu tief gegraben?
Ja, nicht bewusst sicher. Aber es ist natürlich schon, Musik ist natürlich ganz klar, es ist schon ein bisschen ein Fluchtmittel gewesen. Von den Stiften, wo mit mir auch nicht so in die absolute Begeisterung versetzt hat. Dann am Abend, ich bin natürlich schon eigentlich fast jeden Abend der Gitarre gehangen, aus Samstagenweise, oder? Wir haben wirklich viel gespielt.
Mega schön eigentlich, oder? Etwas
urschönes
in deinem Leben.
Ja, es ist so gewesen. Es ist natürlich mit vielen Träumen verbunden gewesen und mit wenig Geld. Man hat das Zeug, das wir da hatten, das Material, heute würden die Jungen da wirklich keinen Hunger mehr dran schiffen, gell, was wir da hatten. Aber es ist, man hat den Stolz gehabt, man hat das Beste aus diesem Zeug gemacht. Es ist eine schöne Erfahrung, das mit der Musik, ja.
Kann man sagen, gleichzeitig mit der Musik hat dich auch angefangen, den Glauben zu beschäftigen? Ich habe jetzt vorher das Gefühl gehabt, Glauben ist in dem Fall auch schon im Elternhaus ein Thema gewesen.
Absolut, ja.
Okay. Aber auch so ein bisschen die Sinnfragen, sind die so ein bisschen aufgekommen?
Die Sinnfragen, die sind bei mir immer wesentlich gewesen. Ja, das ist irgendwo in der Teenagerzeit, ist das sicher gekommen. Und in der Stifte immer wie deutlicher. Dort ist natürlich dann schon irgendwo die Option da gestanden, willst du jetzt Leben lang irgendwo so in einer Bude innen stehen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Und dort ist der Finn auf jeden Fall, oder die Todesfälle, die hat die Frage schon geweckt. Und ich habe auch immer gerne gelesen, und die Bücher, die ich gelesen habe, sagen wir jetzt mal, Hermann Hesse, Siddhartha, oder das ist ein Muss gewesen in dieser Szene, wo ich da mehr habe verkehrt. Und das sind natürlich wie Augenöffner gewesen, wo einem, auch ein bisschen philosophisch, und die Lebensangelegenheiten, schon sehr geweckt haben, ins Bewusstsein geführt haben. Mhm. Ja.
Also bist du ein Grübler, also einer, der gerne ein bisschen tief geht?
Ja, schon ein bisschen.
Tief geht. Schon ein bisschen. Wo ist das denn hingegangen? Also wo bist du jetzt mit diesen Sinn- und Lebensfragen denn so, wo hat das hingeführt? Du hast ja dann doch Theologie studiert. Also.
Ja, dieser Glaube, ich habe nicht angefangen zu rennen, zu killen. Wobei ich habe auch eigentlich gute Erinnerungen in die Kirche. Ich finde, wir hatten sehr guten Pfarrer. Mir sind sogar Sachen geblieben, die er uns dann gesagt hat, so Reime. Wir bauen Häuser und Paläste und sind hier nur fremde Gäste. Und wo wir sollten ewig sein, bauen wir wenig ein. Das habe ich vom Vater gelernt. Das ist mir innen, das habe ich nie müssen lernen. Das ist einfach drin. Mhm. Und das sind so Sachen, die mich dann begleitet haben. Also, Kirche, Glaube, war für mich dann nicht mehr das Gleiche gewesen. Gottesdienste, eher langweilig, der Glaube aber spannend, faszinierend. Und dann, als ich dann die erste Wohnung hatte, habe ich dann angefangen, in der Bibel zu lesen. Weil dann habe ich morgen, was ich habe gebraucht, dringendst ist es Kaffee. Ich konnte nicht in den Alltag reingehen ohne Kaffee. Und dann hat man nicht einfach eine Maschine gehabt, sondern das musste kochen, das Kaffee dann. Und während das Wasser gekocht hat, habe ich ein bisschen die Bibel gelesen. Und das war nur wenig gesehen. Das waren nur ein paar Minuten gesehen, bis das Wasser gekocht hat. Aber diese paar Minuten haben eigentlich gelangt, um die Weisheit, die in der Bibel drin beschrieben ist, irgendwie zu spüren. Ohne jetzt alles zu verstehen, aber irgendwie zu merken, etwas ein bisschen anpredigen oder selber etwas entdecken, ist eben gleich nicht, das ist etwas anderes, oder? Mhm. Und das hat mich dann fasziniert und von dort hat es dann angefangen, dass ich mich auf den Weg begeben habe, vom Studium und dem Zeug ein bisschen auf.
Hast du denn Theologie studiert, um es ein bisschen besser zu machen oder spannender zu erzählen, wie in dem Fall das, was du erlebt hast?
Nicht unbedingt, es ist nicht ein Berufswunsch dahinter gestanden, dass ich zum Beispiel ein Pfarrer sein wollte, sondern mehr wirklich, ja, der Schatz, wo ich, also ich habe es nicht als Schatz bezeichnet, dann habe ich es einfach als Mysterium mehr, als ein Geheimnis noch, oder? Das Mysterium auszuloten. Und dann, durch das, dass ich mich natürlich auch mit Geschichte gerne befasse, sehe ich auch die Sporen vom christlichen Glauben in unserer Geschichte. Und ich bin einer von denen, der würde sagen, wenn wir nicht die christlichen Werte hätten in unserer Geschichte, dann wäre die Schweiz nie das freie Land geworden, wo es ist. Und wir, von mir aus gesehen, würde ich sagen, je mehr, dass wir das verlieren, umso mehr verlieren wir auch die Freiheit. Das ist so ein bisschen meine Kurzfassung von dieser Angelegenheit. Und das hat mich einfach, ja, das hat mich einfach interessiert. So, ja.
Du hast Mechaniker gelernt, eben nicht so mega begeistert, hast du vorhin gesagt. Du bist an der Jazzschule Luzern nachher als Jugendarbeiter gearbeitet und hast eben gleichzeitig Theologie studiert. Und die Jugendlichen, die haben dich eigentlich lange nicht losgelassen. Du bist mehrere Jahre Jugendarbeiter gewesen und ein Teil davon bist auch in Spanien gewesen. Und das ist, glaube ich, recht eine prägende Zeit gewesen, gell? Erzähl uns ein bisschen davon.
Spanien ist, ja, eine prägende Zeit gewesen. Und das ist auch wieder so eine Grenzüberschreitung gesehen. Du kommst in ein anderes Land, andere Sprache, andere Kultur. Und wenn man dann, für viele ist das nicht so weit, Spanien, viele gehen, ich bin nie in Spanien in die Ferien, aber für die, die auf Spanien in die Ferien gehen, die sagen, ja cool, Spanien, super, immer Sonne und die Leute sind gut drauf. Das stimmt natürlich alles nicht. Wenn man dann dort lebt, dann stellt man plötzlich fest, wie anders das die Kultur eben ist und wie anders als ich bin. Obwohl man ja, oberflächlich natürlich auch viele Gemeinsamkeiten sieht, aber das ist mal interessant, so eine interkulturelle Erfahrung, sich integrieren in eine fremde Kultur und die Anstrengung zu entdecken, die damit zusammenhängt. Das geht nicht einfach, das muss man wirklich wollen. Sonst integriert man sich nicht. Der Kampf mit der Sprache. Und ich habe dann auch dort, ich glaube, das Interesse für Geschichte ist dort auch gerade noch mal mehr, noch stärker geworden. Weil ich habe dann wirklich die spanische Geschichte recht intensiv studiert. Denn ich wollte wissen, wie das alles entstanden ist. Und dabei habe ich dann auch natürlich wieder gemerkt, ja, als Schweizer, ja, die Schweiz von aussen betrachtet, nicht ja, von aussen, Aussenbeobachtung. Und das hat mir auch viel aufgezeigt. Also so gesehen habe ich viel erlebt. Aus anderen, wo einfach das Persönliche, dass man etwas machen kann, wo man sich auf den ersten Moment nicht zutrauen würde. Dass es eben gleich geht, wenn man den Mut hat, in etwas hineinzustehen. Dass man so viel weit kommen kann, dass die Spanier einem am Anfang hat es selber noch geheissen, ja, wer ist denn nicht? Für dich ist der Himmel einfach blau, aber für uns ist es, mal ist es meeresblau, mal ist es die Nuancen, oder? Das ist, und das, ja, am Anfang unter dem natürlich gelitten, da habe ich gemerkt, sie akzeptieren mich, sie finden mich vielleicht sogar cool, aber ich bin Ausländer. Mhm. Und dann der Kampf, bis ich gemerkt habe, jetzt reden sie mit mir also, dass niemand mehr irgendwie Rücksicht nimmt auf irgendwelche Formulierungen, dass sie Witze erzählen. dass sie vom Fischen erzählen, von den verschiedenen Arten, die sie haben gefangen, dass sie davon ausgehen, er versteht das. Mhm. Da, ich kann jetzt erzählen, also, mhm. Und das ist mein Ehrgeiz gewesen, an dem Punkt gekommen, dass ich irgendwo in einer Bar innen stehen konnte. Und die haben auf den eingeschnurrt und haben das Gefühl gehabt, er versteht jetzt einfach jedes Wort, hat überhaupt nicht gestimmt, aber
aber du kannst Spanisch denn?
Ja, ich kann. Also ich habe natürlich, das ist jetzt so 20 Jahre, ich habe sicher auch viel verloren, ich lese aber immer noch Spanisch. Mhm. Also, genau. Und so, und das dann, einfach der, so reingehen und ein bisschen Mut haben und dann merken, jetzt kann ich dort etwas aufbauen in einem total anderen Umfeld, wo aber nicht mein Projekt ist, sondern wo, wie soll ich sagen, wo total adaptiert ist in diesen spanischen Kontext. Das hat mich auch wieder fasziniert.
Nicht übergestülpt, sondern wirklich die Kultur ist dort drin auch wieder vorgekommen
genau,
zu finden gewesen.
Genau.
Und dann bist du ja zurückgekommen und hast ja die Arts Ministry School aufgebaut. Vielleicht kennen dich ein paar auch noch von dort. Das ist so eine Musikschule, wo du Leiter gewesen bist. Und das hat ja alles immer super. Das tönt ja alles immer super, oder? Mega ambitioniert. Und du hast das Herz auf dem rechten Fleck und bist voll für die Leute. Und gleich hat es da mega Krisen gegeben in deinem Leben. Also, du sagst, auch eben, es hat dich, also kann man sagen, schon auch durchgeschüttelt, oder?
Ja, total. Ja, es hat, ich meine, wir können es jetzt einfach erklären mit einer Midlife-Krise. Ich habe immer gesagt, Wiesler wird zwei Sachen wird er nie haben, nämlich Midlife-Krise und Burnout. Und wahrscheinlich habe ich beides sogar ein bisschen gehabt. Ich bin jetzt nicht der Burnout im Sinn von total zusammengebrochen oder so, das nicht. Aber ich bin sehr müde geworden. Ich habe wie Kraft verloren innerlich. Ich habe sehr viel Zweifel gehabt. Es hat finanzielle Schwierigkeiten gegeben in der Schule. Es hat auch, natürlich auch, wie soll ich sagen, ich habe da Musik unterrichtet und bin selber eigentlich bald nicht mehr zum Spielen gekommen für mich selber. Das heißt, ich dachte, ja, ich tue immer da für andere und ich werde ja selber eigentlich lieber spielen. Es waren verschiedene Sachen gesehen und das, aus dem heraus, eine Krise hat sich da aufgebaut und das hat sich dann mit der Zeit auch zu einer Ehekrise entwickelt und dann ist halt die Ehe gescheitert. Mhm. Das ist dann eigentlich das Traurige und das war auch ein Zerbruch in meinem Leben. Ich würde sagen, das war ein Zerbruch. Für mich war das wie eine Berufung, die Schule. Und darum sage ich immer, ja, ich bin sehr gewachsen an dieser Berufung, aber ich bin auch zerbrochen an dieser Berufung. Mhm. Also, ja.
Wie kannst du das jetzt einordnen? Also, ist ja schon noch schwierig. Weißt du, jetzt so viele Jahre später hast du ja so eigentlich alles gegeben, etwas Gutes gemacht und dann zerbrichst du an dem?
Es sind viele Sachen. Also, das eine ist die Schule. Wir haben ja, das Thema Gottesdienstgestaltung ist dort auch noch recht wichtig. Das heisst, wir haben uns viel im kirchlichen Umfeld bewegt mit dem, was wir gemacht haben. Und das ist irgendwo auch ein bisschen wie ein Hamsterrad gesehen. Wie natürlich alles andere auch. Ich sehe das ja, das ist jeder wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Hamsterrad, oder? Und ich habe natürlich gemerkt, ich komme hier auch nicht mehr raus. Nicht, weil ich etwas gegen Kirche habe, aber ich bin wie nicht mehr weitergekommen. So gesehen ist es natürlich, könnte ich sagen, es sogar gut gewesen, weil es das Hamsterrad aber richtig gesprengt, oder? Das Hamsterrad war genau nicht mehr.
Ja. Es war dafür alles neu gewesen, oder? Und
genau.
Anders, auch schwierig.
Es ist wie ein neuer Start gewesen, dass ich sage, jetzt immer etwas Gutes. Der Schmerz, der damit zusammenhängt, ist natürlich eben Schmerz, aber vielleicht ist auch der gut. Ich meine, wir tun natürlich Kingleid. Also, wir haben es ja als Familie gut, muss man sagen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht einfach trennen und jetzt haben wir Krach. Sondern, als Familie haben wir immer versucht, irgendwo unseren Zusammenhalt zu behalten. Und das ist noch heute so. Wenn wir die Weihnachten feiern, wir zusammen oder wenn einer von der Gila Geburtstag hat, gehen wir alle zusammen etwas essen oder so Zeug. Wir machen auch noch heute Sachen zusammen. Das ist sicher so. Aber es ist, für mich, aber auch für die Kinder sicher und für die Frau, ist es sicher einfach hart gesehen. Mhm. Aber ich meine, das Leben ist manchmal auch so. Jetzt hier kann man jetzt, könnte man jetzt Schuldzuweisungen machen und sagen, wenn man das und das anders macht, dann wärst du nicht so gekommen. Ja, aber man hat es dann so gemacht, wie man es am besten gewusst hat. Oder? Das, darum kann man sagen, man kann das auch nicht ändern. Und ich habe ja Sachen in meinem Leben auch in viel Schmerz erlebt, ohne dass jemand etwas dafür können. Also, Schmerz gehört zum Leben. Ich denke, darum würde ich so das ein bisschen wie offen an, wie viel ist jetzt das, muss man jetzt sagen, mit Schuld oder nicht Schuld? Schmerz gehört dazu, aber wo Schmerz ist, wacht man oft auch ein bisschen oder gibt auch Heilung wieder, das ist dann auch das andere. Und was für mich natürlich ist, jetzt rein persönlich, ist die Enttäuschung über mich selber. Eben, genau, du hast recht. Also, vorher ist eigentlich alles geklappt. Ja, es hat wirklich auch alles ein bisschen geschafft, was ich wollte. Und dann ist genau das, wo man eigentlich genau nicht hätte wollen. Dass du eigentlich auch die Familie und die Giele und alles schön hast wollen durchziehen. Genau das gelingt dir nicht, oder? Und die Enttäuschung über mich selber hat mich, was Gott betrifft, das Bild von Gott oder das Verständnis über Gott oder die Beziehung zu Gott ist tiefer geworden und entspannter geworden. Vielleicht hatte ich vorher auch einen kleinen religiösen Drive noch gehabt, wo man das Gefühl hatte, wir müssen jetzt irgendwo da die Welt noch auf den Ring stellen und die Leute jetzt zeigen, wo Gott hockt und so. Das ist natürlich nicht weg gewesen, oder? Mhm. Also, finde ich jetzt noch einen guten Aspekt.
Kommst du so in eine Demut, oder nicht?
Genau. Ja. Man kann es so sagen, oder? Heute bin ich so noch ein nach dem Motto, ich mache, was ich kann, der Rest macht der Herrgott. Und vorher ist es so, ich glaube, ich gehöre zur Elite vom Herrgott, und wenn er mich nicht hat, käme es gar nicht gut.
Ja, genau. Das ist sicher ein guter Aspekt.
Ja.
Aber was du mir noch im Voraus gesagt hast, ist so etwas, was dich immer wieder herausgefordert hat, sind so deine eigenen Gefühle, so als Musiker und als Lebenskünstler, wo man das einfach auch, oder du jetzt mega intensiv erlebst mit diesen Gefühlen. Was heisst das genau? Also höchst und tiefst erlebst du mega intensiv, oder?
Genau, vorher, als jung, als Musiker, merkt man natürlich, dass man einen ziemlich direkten Zugang zu der Gefühlswelt hat. Und das gehört auch dazu. Das ist eine Stärke, die der Musiker natürlich hat oder der Künstler. Also, vielleicht kann man sagen, er sieht vielleicht die Farben ein bisschen leuchtender als andere, aber wehe, die Farben sind ein bisschen trüb durch ein Wölkli, das durchgeht, ist er auch trauriger als andere. Vielleicht ist es noch schwierig zu sagen.
Ein bisschen melancholischer Mensch.
Ja, ich bin natürlich auch ein melancholischer Mensch, natürlich. Und das ist etwas gesehen, was als Jung, wo ich auch festgestellt habe, dass ich gefühlsmässig sehr überschwänglich kann sein, auch sehr launisch kann sein, dass ich noch schnell mal ein bisschen abhängig bin von den Gefühlen oder sogar ein Sklave von den Gefühlen. Und mit dem habe ich natürlich dann auch lernen umgehen. Und das ist eben dann fast ins andere Extrem reingegangen, dass ich auch Gefühle gut habe kontrolliert, bis hin vielleicht manchmal auch unterdrückt. Das war beides vielleicht auch. Aber ich finde es einfach ein wichtiges Thema, weil ich stelle das natürlich heute auch fest, eigentlich alles ist immer so ein bisschen im leichten Modus von der Erregtheit. Wenn man die Nachrichten hört, es ist immer, fast jedes Thema, es geht sofort so ein bisschen im Modus von der Empörung. Und viele Nachrichten durch mich auch sind auf das eigentlich zugeschnitten, dass die Emotionen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden.
Gar nicht mehr so sachlich oder
genau,
orientiert.
Genau, ja. So, oder? Und darum denke ich, die Emotionen ist eine von den, etwas vom Schönsten, was natürlich hat, als Mensch, oder? Aber es ist eine von den grössten Gefahren, wo man sich emotional total kann. bis hin zu einem Krieg eigentlich, könntest du, ein Krieg passiert eigentlich aus Emotionen. Hm. Von mir aus gesehen. Mhm. Dass Emotionen geschürt werden und nachher sagen sie so, jetzt denen sicher gehen wir aber jetzt mal ein bisschen gut sein, oder? Mhm. Und dann merkt man dann, wenn man im Schützengraben nicht hockt, Scheiße, das ist jetzt auch nicht das allerbeste Lebensgefühl hier. Mhm. Also, mhm. Darum finde ich, ich habe mir dann müssen, dass es auch ein bisschen wie anders zu wegkriegen. Ich darf, Emotionen ist für mich als Künstler etwas vom Wichtigsten, ist eines von meiner Hauptvoraussetzungen, dass ich überhaupt Kunst machen kann. Aber wenn ich versklavt bin von diesen Emotionen, ist es auch nicht gut. Und dann merke ich, wenn ich versuche, Intelligenz, Wissen, Werte, Erkenntnisse, auf gleiche Ebene mit der Emotion, das habe ich gemerkt, entsteht für mich ein Lebensgefühl, wo dreht ist vom Fundament von eben, Erkenntnis, Wert, Erfahrungen, Sachlichkeit, mhm. Nüchternheit. Es ist nicht ganz anders. Und sonst ist einfach das Gefühl, wo durch alles durchschießt und mal gut ist. Oder jetzt jemand, der verliebt ist, findet das super.
Ja, ja,
das
genau.
Ist ein ganz cooles Gefühl. Aber du kannst auch in der Verliebtheit drin, kannst du das ganze Leben zur Sau machen.
Genau.
Oder? Wenn mhm. du jetzt sagen wir mal, hast Familie und geraten und nachher, ja, mhm. dann kannst du kann die Verliebtheit alles zur Sau machen. Und wenn du das versuchen, eben nicht von einem subjektiven, starken, momentanen Gefühl das Leben bestimmen, sondern von einer Lebensweisheit aus ein Lebensgefühl anstreben. Irgendwie so ein bisschen
die Richtung. Ja, ich weiss, was meinst. Also, bist jetzt durch das auch ausgeglichener geworden? Also merkst du das in deinem Leben?
Ich finde, ich bin recht ausgeglichen.
Mhm.
Ja, ich habe mich zurückgehalten. Ich merke schon, gewisse Diskussionen, da kommt es gerade.
Ja, das ist doch auch gut, oder? So lebt es dann auch wieder.
Und so, ich habe immer noch total emotional, ja, es kann immer noch der Decke schießen, aber nein, ich bin recht ausgeglichen. Aber es hat auch mit dem zu tun, glaube ich, dass, vielleicht auch mit dem Alter natürlich, das ist ja, kann man auch sagen, aber auch, ja, mit der Selbsterkenntnis, mhm. die man mit der Zeit ein bisschen hat und relaxter.
Du hast ja nicht geglaubt, dass wir so schnell, also dass wir 50 Minuten können füllen können. Wir sind im Fall schon fast am Ende.
Nein,
aber jetzt, doch. Aber jetzt möchte ich noch in unsere Rubrik starten mit dir, wo heisst Gott und du. Das ist, finde ich, doch, ist der beste Zeitpunkt. 3 Fragen über Gott und dich, kurz und knackig. Wie erlebst du Gott in deinem Alltag? Ganz praktisch.
Für mich ist Gott Zuversicht, sagen wir es so. Praktisch könnte ich mir sagen, du schaust in die Zukunft, siehst den einen oder anderen, der dir nicht gefällt, du hast Kinder, du fragst dich, was passiert mit dem, oder ich bin Grossvater jetzt so, was passiert mit dem Grosskind. Und er dann kann sagen, Gott weiss es. Er hat es irgendwie im Griff. Das ist für mich so praktische Ding.
Was für Fragen hast du an Gott?
Über meine eigene Dummheit vielleicht. Oder wieso sehen wir seine Spuren? Wieso fällt es uns so schwer, in unserer eigenen Geschichte sein Wirken nicht besser zu erkennen? Manchmal ist Gott, ich habe das Gefühl, Gott ist so manchmal sehr konkret angesehen und ich habe es nicht gesehen. Mhm. Wieso fällt es einem so schwer? Das ist vielleicht eine Frage.
Mhm. Das ist eine spannende Frage, habe ich jetzt noch nie gehört. Warum bleibst du gleich bei ihm? Weißt du, wenn du es manchmal wie nicht so siehst jetzt auch?
Für mich gibt es gar keine Alternativen, es klingt vielleicht blöd, oder? Man kann sagen, wir haben viele Alternativen, aber wenn ich, eben, da kommt wieder die Natur rein. Ich sehe die Zusammenhänge. Ich meine, ich schweife jetzt nochmal halt ein bisschen ab.
Mhm.
Sagen wir mal der Dachs. Der Dachs hat eine Tragzeit von 50 Tagen. Aber eine Dachsfrau kann befruchtet werden, zum Beispiel 9 Monate vorher, oder 5 Monate vorher, oder 4 Monate vorher. Dann hast du eine Keimruhe. Und er fährt die Schwangerschaft so an. Die Schwangerschaft setzt dann ein, damit dachs näher im Frühling auf den Sommer die Jungen haben. Zum Beispiel.
Spannend.
Dass ich, der Dachs weiss das nicht. Es passiert einfach.
Genau.
Und das sind für mich Wunder. Und diesen Wunder, die ich in der Natur dauernd begegne, wo ich sagen kann, das kann für mich nicht Zufall sein. Solche Sachen sagen mir einfach, da bin ich Gott nicht schlecht aufgehoben, wenn ich mich dem Gott anvertraue.
Das ist mega schön gesagt. Das ist ein mega, mega schönes Beispiel. Hey, ich fände es gleich noch schön, wenn wir noch ein bisschen über aktuelle Sachen reden. Du hast schon erwähnt, du bist aktuell gerade ein Buch am Schreiben, das zweite Buch über den Göhlen, gell?
Ja.
Das ist grad, da bist du gerade dran. Und nachher eben die Halszeiter, die du erwähnt hast. Also das ist auch ein Projekt, das du dran bist, aktuell an einem Album. Eben, da könnten wir auch noch ein Zeitchen drüber reden. Aber weißt du, was ich auch noch mega spannend finde? Du bist ja wieder als Kirchenmusiker am Arbeiten.
Ja.
Und als Jugendarbeiter angestellt und du bist ja fast 60. Wie schafft man das, dass man als Jugendarbeiter angestellt wird? Wie hast du das geschafft?
Ich meine, gut, ich glaube, das hat gar niemand anders
gemacht. Nein, du bist doch einfach ein jung geblieben.
Also, es ist natürlich so, dass ich irgendwo habe ich das Gefühl, mit den Jungen noch gut klarkomme. Oder? Und ja, es ist auf mich an mich hergetragen worden, ob ich das machen will. Und ich habe gesagt, ich muss mir Gedanken machen. Und habe aber dann gedacht, ich will mit diesen Jungen einfach, es geht so in Richtung Pfadi oder Jungschar. Also ich will viel in der Natur machen. Das ist etwas, was ich natürlich aus dem Vollen kann schöpfen kann, oder? Vom Klettern her, vom Jagen her. Ich kenne viel über die Natur. Ich tue mit diesen Jungen Most pressen. Ich tue mit diesen Nestkästen immer jetzt aufgehängt oder so Zeug. Einfach, Ding zum Glauben näher schlagen. Oder mit diesen Sachen, die wir machen. Ja, oder ich mache das auch gerne. Ja, ich bin, glaube ich, jung geblieben. Ja,
ja, das glaube ich definitiv auch. Und was ich auch so schön finde, wenn man dich gerade suchen auf Google oder so, dann findet man immer mal wieder Videos mit deinen Söhnen, wo du Musik machst.
Ja.
Was ist das für ein Gefühl? Das stelle ich mir mega schön vor.
Ja, das ist super. Gell? Also wir wirklich... Und, ja, der Leo ist ein guter Schlagzeuger, der mittlere Tiptop, Bassist und der jüngste spielt Klavier.
Ja, perfekte und, Band,
also,
oder?
Ja, genau. Das Gefühl, ja, das ist es wie, ich hocke oben auf dem Stuhl, ich höre den Gielen zu, mehr auch Konzerte oben. Und ich denke einfach, das ist, irgendwann ist das vorbei, irgendwann kann ich nicht mehr hier hocken, wahrscheinlich. Und darum genieße ich das einfach. Und wir haben ein gutes Zusammenspiel. Also, ich spiele am liebsten mit meinen Gielen. Es gibt sicher Musiker, die besser sind. Aber rein vom Spielgefühl gibt es gar nichts Besseres. Da macht man einen Satz. Und du musst nicht schauen, du machst noch, und sie schwören, die wissen, der macht jetzt einen Einsatz. Und ich weiss, die kommen am richtigen Ort. Das ist einfach so. Das kann man gar nicht. Das ist, man kann sagen, das ist magisch.
Ist das wirklich so? Meinst du, weil das deine Söhne sind?
Ja, das ist so. Die kennen mich auch. Ich habe natürlich mit denen gespielt. Der Glenn, der dann angefangen hat, Schlagzeug zu spielen, der ist vielleicht 2-jährig gewesen, oder so. Oder der Lou, wo er den ersten Kinderbass hatte, wo wir von Dire Straits Six Blade Knife haben gespielt, als erstes Stück haben wir können. Bum, 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 bum. Also, und das ist über die Jahre gegangen, und das ist jetzt mehr als 20er, die sie von frühester Kindheit haben die meine Töne an der Gitarre gehört. Die sind wahrscheinlich auch dort irgendwie in dem Sound innen gefangen. Aber für uns ist es dann wiederum Freiheit, weil wir einander gut verstehen.
Macht dich das auch dankbar?
Total. Das ist wirklich, und das war für mich glaub, das Wichtigste. Ich habe wirklich viel gemacht im Leben, aber Gielen, meine Gielen für die habe ich natürlich alles gemacht, und für die würde ich noch heute alles machen. Das ist klar, ich habe einfach gewusst, das ist das, weil alles kann schief gehen, aber mit den Gielen, zu denen musst du einfach schauen. Das ist dein Job, und das ist ein guter Job.
Dana Wiesler, wir haben schon gewusst, wir haben jetzt gerade mal ein bisschen dein Leben gestreift, und, aber es war mega spannend gewesen. Danke vielmals, dass du gekommen bist und so offen erzählt hast, und alles Gute dir für die Zukunft, ja, für all deine Projekte. Und wissen dir was? Ich weiss schon, wir haben da jetzt nicht genug über die aktuellen Projekte geredet von Dana Wiesler, aber wir werden alles verlinken, die neueste Musik, die neuesten Bücher von Dana, alles in den Shownotes finden, und dann könnt ihr gerade selber schnäugeln und schauen, was euch Wunder nimmt. Danke vielmals, Dana.
Danke.
Und euch danke ich von Herzen fürs Zuhören. Mega schön, sind ihr wieder mit dabei gewesen. Nächste Woche dann da mit der Sarah Maria Graber. Und ich bin Ruth Stutz. Macht's gut. Wir hören uns.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.